Servus aus der Königsklasse in München. Wo sind wir heute? Hi Michael.
Grüße dich, Jochen. Hi. Schweizer Arena.
Was machen wir hier?
Wir haben hier heute den Abschluss gehabt der 1789 4 Masterclass. Das ist eine Masterclass von Top-Unternehmern, die schon etwas gestandener sind im Geschäft und die wir ein Jahr begleitet haben und gecoacht haben mit vielen, vielen Erlebnissen, unter anderem 6 Tage in Norwegen. Und die sind sehr stark in den Wachstum gekommen in diesen 12 Monate war es ja insgesamt, mit 3 Coaches aus 3 unterschiedlichen Altersklassen, kann man wirklich sagen. Einem Youngster, den Dr. Friederik Hübbecke, mit mir und mit Jochen Schweizer als erfahrenen Unternehmer.
Wie seid ihr auf sowas gekommen?
Ja, Jochen und ich haben uns vor einigen Jahren mal kennengelernt bei einer Top-Speaker-Mastermind, wo wir uns ausgetauscht haben und gegenseitig Tipps bekommen haben. Wir sind uns über das Thema Virtual Reality etwas näher gekommen, da war viel Neugierde dort. Und dann haben wir irgendwann mal die Idee geboren, nachdem auch Frederik ins System kam, eigentlich wäre es ganz gut, hier den Unternehmern mal etwas anzubieten. Und weil wir wussten, dass die 3 Coaches natürlich mit ihren völlig unterschiedlichen Hintergründen und auch Erfahrungsspektren sehr, sehr viel bieten können. Und das hat sehr gut funktioniert. Das wird jetzt ein Dauerprogramm, 1789-4.
Stark. Was ist dein Hintergrund?
Ja, ich bin vom Beruf Rhetoriktrainer. Seit 3 Jahrzehnten bereits trainiere ich Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Viele Top-Speaker, immer mehr Influencer und Gründer kommen auch zu mir und bringe denen die Kunst des freien Redens bei.
Influencer?
Das auch. Ja, die kommen nicht zu mir. Zu mir kommen die Influencer.
Sehr cool. Genau, wie bist du darauf gekommen, Rhetorik zu machen?
Es ist das Wichtigste, die wichtigste Kompetenz. Ich war sehr früh in der Politik, dann einige Jahre bei der Bundeswehr. Bin während der Bundeswehrzeit schon in die Wirtschaft hineingerutscht und habe sehr schnell festgestellt, dass die Leute, die sich ausdrücken können, die also das, was sie wissen und das, was sie können und auch das, was sie wollen, an ihr Gegenüber bringen, dass die es am leichtesten schaffen, Karriere zu machen mit noch ein bisschen Anstrengung dabei. Und später hat sich das deutlich bewahrheitet, als ich Außendienstteams trainiert habe als Führungskraft in meiner letzten Stellung als Angestellter. Dort sind die Leute, die sich der rhetorischen Werkzeuge bemächtigt haben, am schnellsten gewesen in ihrer Karriere.
Also hast du selber gegründet, ne?
Ja, klar.
Warst du aber auch angestellt. Wie ist das so, angestellt zu sein?
Für mich war es nicht sehr gut. Also in meinem letzten Anstellungsverhältnis hatte ich sehr viele Freiheiten. Erfolg macht frei. Umsatz schlägt alle Argumente, hat mein Chef auch immer gesagt. Und ich konnte tatsächlich sehr, sehr viel freigestalten. Allerdings sind natürlich die Entfaltungsmöglichkeiten immer nur möglich im Rahmen der Firmenpolitik. Und da ich so gerne mit Menschen arbeite und denen helfe, Methodik, Didaktik ist eines meiner Hobbys, an Unterricht vorbereiten, durchführen und nachbereiten, war für mich dann relativ schnell klar, auch dass ich mich selbstständig mache.
Und du hast ein eigenes Institut. Was macht ihr da genau?
Wir haben sehr viel gemacht über die Jahrzehnte hinweg. Heute bieten wir nur noch Rhetoriktrainings an. Und das Institut vermarktet mich als Speaker, Keynote-Speaker für die Bühne. Ich eröffne Veranstaltungen oder schließe sie ab. Die Keynote ist ja der Schlüsselvortrag. Sie koordiniert meine Medienarbeit. Ich arbeite sehr viel fürs Fernsehen als Experte und analysiere dort die Reden von prominenten Menschen auf ihre Rhetorik, nur auf die Rhetorik und nicht auf die Inhalte. Und alles muss koordiniert werden, das macht das Institut. Wir waren früher auch sehr stark empirisch tätig, haben strategische Kommunikation vorbereitet, Krisenkommunikation gemacht. Das mache ich heute nur noch im Notfall für Kunden, die ich sehr mag und sehr gut kenne.
Was zeichnet dich denn als Person aus, als Mensch? Wofür steht ein Michael Ehlers?
Ja, von außen betrachtet ist in der Tat ist die Selbstreflexion dort, wer bin ich, etwas, was ja für jeden Menschen sehr wichtig ist. Und meine eigene Sicht auf mich, die darf ich auch für mich behalten. Das, was mir von außen häufig zurückgespiegelt wird, ist, dass ich relativ angstfrei neue Projekte angehe. Und das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe einen hohen Enthusiasmus. Ich interessiere mich sehr viel auch für abstrakte Dinge und Konzepte, arbeite mich sehr gerne in Themen ein und mag es auch dort wirklich, wirklich tief zu gehen. Und wenn ich dann eine Idee habe, dann mache ich sie und setze sie um. Das hat mir viele Pleiten beschert in meinem Leben, aber auch ausreichend Erfolge, die übrig geblieben sind. Und daran habe ich unglaublich Freude, Dinge zu entwickeln und sie für die Menschheit nutzbar zu machen.
Wie kommst du denn auf neue Ideen, Michael? Nimmst du einen Stift und einen Zettel und setzt dich hin und fängst an, was zu erfinden? Oder wie kommt das?
Ich habe meine neuen Ideen dort, wo sie jeder andere Mensch auch hat, auf dem Klo, an der Bar, während langer Autofahrten. Ich bin eine Eule, ich kann sehr, sehr gut nachts denken und teilweise auch vor dem Einschlafen, was dann dafür sorgt, dass ich nicht einschlafe. Und wenn ich eine Idee habe, habe ich mir sehr früh angewöhnt, diese auch aufzuschreiben und dadurch bleiben sie dann eben auch präsent. Ja, ich habe viele, viele digitale Notizbücher.
Wie schaut denn so ein Standardtag dann bei dir aus?
Es gibt keinen Standardtag bei mir. Nein, nein. Es ist, wenn ich Seminare habe, ich bin sehr viel auf Reisen. Ich habe in einem normalen Jahr 165 Hotelübernachtungen und die finden auf der ganzen Welt statt, weil ich auch meine Seminare in Europa mache und gerne dann auch mal ein bisschen weiterfliege. Auch für Coachings zum Beispiel mit einem Coachie mal nach Mexiko geflogen bin. Also einen Standardtag gibt es bei mir nicht. Das könnte ich auch nicht. Das ist nicht meine Welt. Ich kann sehr gut entspannen. Das musste ich etwas lernen. Und nehme mich auch wirklich mal 2-3 Tage raus aus dem Business und lege mich zum Beispiel an einen schönen Strand oder in ein schönes Hotel. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich richtig.
Was hast du da in Mexiko genau gemacht?
Ja, es war ein Coaching für einen Coachee von mir, der ein paar sehr persönliche Themen hatte. Den haben wir schon in einigen Coaching-Prozessen gehabt. Und wir haben diese Zeit genutzt, einmal auch in einer ganz anderen Atmosphäre raus aus allen Umgebungen, die man bisher kennt, sich mit neuen Dingen und neuen Fragen zu beschäftigen, die für sein Leben relevant sein konnten. Und das hat viel Freude gemacht und da sind wir sehr, sehr weit gekommen. Und da nutze ich dann auch sehr, sehr moderne Coaching-Methoden, die augenblicklich noch in der Entwicklung sind.
Irgendwas war mit Psychedelika, ne?
Ja, genau.
Was war das?
Vor 4 Jahren ist ungefähr ein Mensch auf mich zugekommen, ein Arzt, und der hat mir davon erzählt, dass es in Amerika einen neuen Supertrend gibt, nämlich das Coachen und das Therapieren mit psychedelischen Substanzen. Ich habe darauf extrem negativ reagiert. Mhm. In meiner Familie gab es eine Drogengeschichte, die im Umfeld meiner Familie auch für sehr viel Chaos gesorgt hat. Und ich war also sehr kritisch, sogar feindlich der Sache gegenübergestellt. Angetriggert durch dieses Gespräch ist mir dann aufgefallen, dass es immer mehr Veröffentlichungen gibt zu den Themen Coaching und Therapie, beispielsweise mit der Substanz LSD. Ich habe mich reingearbeitet über die Bücher von Michael Pollan, Verändere dein Bewusstsein, ein Weltbestseller, oder über das großartige Buch von Professor Dr. Gregor Hasler aus der Schweiz, der sehr viel geforscht hat im Bereich, können wir Depressionen heilen, zum Beispiel mit psychedelischen Substanzen. Und irgendwann war mir klar, die Forschungslage ist bereits eindeutig positiv und dass wir es insbesondere bei dem Psychedelikum LSD mit einer Substanz zu tun haben, die keinerlei Suchtrezeptoren hat. Also du kennst nicht einen einzigen LSD-Abhängigen. Und das Spannendste, es hat keine Toxizität. Das heißt, wenn du 14 Liter Wasser am Tag trinkst, bist du tot, weil Wasser toxisch ist. Der Entdecker von LSD, Albert Hofmann aus der Schweiz, hat einmal 250 Mikrogramm LSD genommen. Man trippt ab 150 Mikrogramm. Er hat 250 Milligramm genommen. Das ist eine deutliche Überdosierung. Und es ist nichts weiter passiert, außer dass der eine Mega-Trip-Erfahrung hatte. Und all diese Erkenntnisse zusammen haben mich neugierig gemacht. Ich bin in den Selbstversuch gegangen, habe in meinem Gehirn auf einmal Verknüpfungen herstellen können. Das macht die Substanz. Die Neuroplastizität steigt. Hirnbereiche, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren, verbinden sich auf einmal. Und besonders Dinge, die der Mensch stark wegverdrängt, wie beispielsweise traumatische Erlebnisse, mit denen verbindest du dich neu und unter dem Einfluss dieser Substanz dann noch sehr stark unter Einfluss von Serotonin, Oxytocin. Also du bist voller Glück, wir können sogar sagen voller Liebe. Jetzt stell dir vor, da liegt so ein dunkler, traumatischer Ball in deinem Gehirn, der keine Verknüpfung hat zu deinem präfrontalen Kortex vorne, wo unser Bewusstsein liegt. Das sind nur 10% unseres Gehirns, die anderen 90 arbeiten aber ständig. Und wenn das Gehirn bisher dafür gesorgt hat, weil es so viel Schmerzen verursacht, dieses traumatische Erlebnis wegzuverdrängen, dann ist die Verbindung voll wieder da mit diesem Liebesbezug unter dem Einfluss der psychedelischen Substanz. Und das ist ein Prozess, der ist unfassbar heilend. Aber das ist nichts, was man im Partykontext macht. Das ist aus meiner Sicht nichts, was man in einem schamanischen Klangschalenklopper-Ritual macht. Da machen viele auch einen guten Job, aber im Großen und Ganzen ist es schwierig. Wir sind das jetzt sehr seriös und auch mit Forschungsunterstützung und einem Psychiater im Team angegangen, machen eine klinische Anamnese, Coaching-Prozesse vorweg, die einen vorbereiten, eine Begleitung mit 2 Tripsittern, die darauf achten, dass der Trip gut verläuft.
Thema bei dir ist ja vor allem Netzwerk auch irgendwie, ne?
Ja, absolut. Ja.
Inwiefern?
Naja, ich war schon immer ein Netzwerker. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzukommen, Menschen kennenzulernen. In jedem Menschen steckt unfassbares Potenzial. Manche Menschen muss man ein bisschen helfen, es freizulegen. Und daran habe ich immer sehr viel Freude. Also wenn ich Menschen sehe, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Auge für Talente. Ich konnte ja auch schon vielen Top-Speakern in den Markt helfen. und kitzel sie dann auch an den richtigen Stellen, das freizulegen. Ich liebe einfach Menschen und den Umgang mit Menschen. Ich kann auch sehr gut mit mir alleine sein, sehr, sehr gut. Aber wenn ich mit Menschen bin, dann verknüpfe ich mich sehr gerne mit denen und daraus ergeben sich großartige Dinge.
Und wie forderst du die dann, dass die dann sich selber quasi so ein bisschen weiter entfalten können?
Na, das passiert dann meistens, indem sie dann tatsächlich auch in dein Coaching oder auf ein Seminar von mir kommen. Mhm. Da warst du ja auch schon mal und du hast es ja erlebt. Dass man tatsächlich mit viel Freude und Engagement den Menschen sehr, sehr wichtige Dinge fürs Leben, beispielsweise die Kommunikationsfähigkeiten, beibringen kann. Und ansonsten bin ich einfach ein guter Freund. So wie andere auch gerne einen guten Freund hätten, versuche ich einer zu sein.
Und du hast auch ein Buch geschrieben.
Eins.
Das haben wir hier, unter anderem. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Also ich habe 9 Bücher geschrieben, das ist eines davon, glücklicherweise ein Bestseller geworden. Ich schreibe auch unter einem anderen Namen, Hein Hansen, da schlüpfe ich in die Rolle eines Fischverkäufers und komme so auf die Bühne und auch aus dem Buch etwas aus dem Niederstatus und nicht so aus dem Hochstatus eines Experten. Und das gilt als Standardwerk der Rhetorik. Hier steht wirklich alles Wesentliche drin, was man wissen muss, um im heutigen digitalen Zeitalter auch kommunikativ zu wirken. Ja, das macht viel Freude, Bücher zu schreiben. Deswegen habe ich auch jedes Jahr eins geschrieben.
Wie bist du darauf gekommen, einfach jetzt Bücher zu schreiben?
Mich haben jahrelang Verlagsleiter angerufen und gesagt, ich soll das endlich einmal machen. Und ich hatte immer gesagt, ich habe überhaupt gar keine Zeit dafür. Und dann kam ein Verlagsleiter, das war ein schlauer Schlingel, der hat 12 Artikel, die ich geschrieben habe, auf den Schreibtisch gelegt und hat gesagt, fällt dir was auf? Ich so, nee, das sind meine Artikel. Er sagt, nein, das ist ein Buch. Ich so, ach so. Und aus dieser Artikelsammlung wurde dann mein erstes Buch. Und danach habe ich verstanden, wie das geht, was die Architektur eines Buches ist. Und dann wurde es zur Maschine. Das geht so weit, dass ich nicht nur die 9 Bücher geschrieben habe, sondern auch viele Top-Experten in meinem Institut mit unserer Unterstützung. Wir gehen dann in die Struktur, helfen ihr Wissen herauszuholen, indem sie sprechen. Und dann haben wir sogenannte Copywriter, die aus dem gesprochenen Wort geschriebenes Wort machen, so dass es auch 1:1 das Buch des Autors ist. Und dieser Prozess hat sich sehr bewährt. Die letzten 3 Bücher waren alles Spiegel-Bestseller.
Eine Frage haben wir immer, die ja zum Beispiel, was würden deine Eltern über dich sagen?
Ja, was sagen sie? Sie sind sehr stolz auf meinen Lebensweg, den ich gegangen bin. Und sie sind sehr traurig, dass sie mich so selten sehen. Und das eine bedient nun mal das andere. Also wenn man etwas macht, wo Licht ist, da ist immer auch Schatten. Meine Mutter sagt mir dennoch, dass ich ein guter Sohn bin, weil ich mich zumindest regelmäßig melde.
Ja. Du bist ja auch viel auf Social Media unterwegs. Bist du da auch befreundet mit deinen Eltern zum Beispiel? Oder mit einem
Nein. Die sind nicht im Social Media Zeitalter. Also meine Mutter habe ich dann vor Jahren mal auf WhatsApp gebracht und da kann ich ihr inzwischen Bilder schicken, was vieles einfacher macht, weil sie dadurch natürlich ein Stück weit in das Leben von mir und meiner Familie, meinen Kindern gucken kann. Und das findet sie sehr gut, aber sie sind nicht auf Social Media. Nein.
Ist auch gut so wahrscheinlich.
Ja, alles okay. Mhm. Also ich kann auch damit leben, wenn sie es wären. Mit meinen Töchtern bin ich dafür verbunden. Das ist viel wichtiger.
Ja. Aber würdest du sagen, man sollte so als junger Mensch von heute weniger Social Media nutzen?
Definitiv. Vor allen Dingen müssen die Eltern mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Verantwortung ist eh ein Thema, das jetzt, ich habe jetzt die 50 überschritten, ich sehr, sehr kritisch reflektiere. Ich glaube, dass wir in der Erziehung in den letzten Jahrzehnten sehr viel falsch gemacht haben. Wir haben aus den Jungs zu sehr Prinzessinnen gemacht. Also wenn ich Jungs sehe, die mehr auf ihre Schönheit achten, als darauf Verantwortung für ihre Karriere, für ihre Ausbildung zu übernehmen, dann habe ich damit Schwierigkeiten. Und das, was ein Mann machen muss im Leben, ist die volle Verantwortung für sich und für sein Leben zu übernehmen. Und damit kann er dann auch irgendwann mal die Verantwortung für eine Familie übernehmen. Und damit bist du dann irgendwann auch mal qualifiziert, Verantwortung in einem Unternehmen für andere Menschen zu übernehmen. Und für die Verantwortung braucht es immer 3 Dinge. Du musst die Verantwortung wollen, da hakt es schon bei vielen. Du musst es können, das ist die Handwerksausbildung. Du musst es wirklich lernen. Was muss ich wissen, um Verantwortung zu tragen? Wollen, können und am Schluss musst du es dürfen. Der Unternehmer darf es, weil er sich dieses Dürfen einfach nimmt. Und der andere im Konzern beispielsweise oder im mittelständischen Betrieb, der muss es sich erarbeiten. Aber Verantwortung macht glücklich, weil Verantwortung lässt dich lernen, dass du auch Fehler machen kannst, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast, weil du noch nicht genügend Wissen und Erfahrung hattest. Aber dafür kannst du einstehen. Es macht Spaß, Fehler zu machen, wenn du die volle Verantwortung übernimmst. Wenn du aber als Mensch, wie es in unserer Kultur zu oft gelehrt wird, sehr gerne die Verantwortung auf andere wegschiebst, dann hast du ein Problem und kannst eigentlich auch nie glücklich werden. Weil dieses Verantwortung wegschieben, das passiert auch auf dem Prozess. Und Menschen, die etwas erreichen, die etwas machen, haben auch dann, wenn sie es erreicht haben, nicht das Gefühl, das war nur ich. Und ich kann nur jedem Menschen raten, volle Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen. Denn dann macht alles mehr Freude. Du hast dann ein stärkeres Gefühl der Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Und das ist etwas, was wir Menschen können. Das sehen wir an Menschen, die viel, viel erreicht haben. Wir sind hier in der Jochen Schweizer Arena. Schau dir dieses Leben an. Und alleine diese Arena und die Firmen, die er gebaut hat, das ist auch jemand, der Verantwortung übernommen hat. Und schau dir mal seine Bekanntheit an. Die kriegt er ja nicht geschenkt, sondern die hat er sich erarbeitet über seine Wirksamkeit, über das, was er macht und dann Impact gebracht hat. Und das kann jeder Mensch. Und ich würde mich freuen, wenn mehr da Zugang zu finden und weniger Angst hätten vor Verantwortung.
Wunderschön. Vielen Dank, Michael.
Sehr gerne.
Hat sehr gefreut.
Dankeschön.